Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Während Olli noch Luftgitarre macht, sage ich mal zu euch allen da draußen, Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber.
Da wollte das ja gerade anfangen. Nicht.
Ja.
Bevor wir, wie man in der Uni sagt, in medias res gehen, ich möchte einmal einen Aufruf machen in eigener Sache. Podcasts suchen ja immer Werbepartner und ich würde einen Werbepartner, der Gemüsechips herstellt, mega abfeiern.
Ja, denn ich sehe gerade vor dir den Teller.
Ja,
der Fotograf, der muss aber schnell sein.
Ja, genau, der war vor 12 Minuten noch voll, der
also
Teller.
Also Mario hat wirklich Abendessen serviert, das war einfach so eine Schüssel mit Gemüsechips. Wir haben alle mal reingelangt.
Immerhin Gemüse,
sagen.
Freunde.
Ja,
Es war Süßkartoffeln. Es war so halbmäßig gesund, aber wir haben alle auch reingelangt, aber ich habe am Ende dann doch gemerkt, es war dann doch sehr, sehr köstlich.
Aber ich hatte immer Angst, wenn ich reinlange, dass er mir in die Finger beißt, muss ich zugeben, Mario. Ich weiß nicht, wie dir das ging. Wie vergangene Woche, Rex. Ja.
Also Mario, vielen Dank dafür.
Ja.
Wie gesagt,
Magst du noch einen Espresso hinterher?
Ach, besser nicht. Dann esse ich heute Abend noch mehr Gemüsechips. Aber wer auf jeden Fall Gemüsechips herstellen sollte, ruft uns an. Wir würden es auf jeden Fall sehr gut verkaufen.
Stadionwurst ist dein Gemüse.
Ja.
Ja, wir haben in der vergangenen Woche über den vielleicht bekanntesten Schäferhund der Bundesliga-Geschichte geredet. Heute reden wir über den, ja, vielleicht berühmtesten Freistoß der Fußballgeschichte. Mhm. Und Hans, Mario, wir sind ja Journalisten. Jetzt lach nicht so.
Dass er das so betonen muss.
Wir haben ja alle mal gelernt, es gilt, die W-Fragen zu klären.
Wann?
Genau. Wann war dieser Freistoß?
Es war der dritte,
6.1997.
Wo?
Also fast 26 Jahre her. Wo war der Freistoß? Der Freistoß war in Lyon, in Frankreich, beim Tournoi de France. Jetzt werdet ihr sagen, wie bitte? Genau. Es war der Vorgänger vom Confederations Cup.
Oh krass, das ist
jetzt schon, da haben wir schon wieder was gelernt, gell?
Den gab
genau,
es
das
damals schon noch nicht. Es war das Vorbereitungsturnier ein Jahr vor der Heim-WM der L'Équipe Tricolore. Es war 1997, mitgespielt haben Brasilien, Frankreich natürlich als Gastgeber und England.
Wie, drei?
Drei Mannschaften haben untereinander gegeneinander gespielt.
Achso, das war eine Gruppenphase mit drei Mannschaften.
Ja, genau.
Ja. Ja, aber es gab kein Halbfinale.
Nein, genau. Richtig. Jeder hat gegen jeden gespielt und dann war tada, Entscheidung.
Übrigens, das Fun Fact, Julian Draxler hat mal den Confed Cup gewonnen.
Ich höre die Grillen zirpen bis hierhin bei Mario ins Wohnzimmer. Das Tournoi de France. Und jetzt hatten wir schon das Wann und das Wo und jetzt kommt das Wie.
Das war jetzt dieser Heuballen, der durchs
Bild. Ja, genau.
Als Kapitän sogar.
Julian Draxler geht zum Karneval als Heuballen. Wie war dieser Freistoß? Und jetzt kann ich es ja auch erzählen. Es geht natürlich um Roberto Carlos am 3.6.1997. Wenn ich jetzt euch sage, Roberto Carlos, wäre das auch die erste Assoziation mit ihm gewesen? Dieser Freistoß gegen Frankreich?
Nee.
Nein, erzähl.
Der hat den FC Bayern so oft zur Weißglut getrieben. Es gab so viele Champions League Aufeinandertreffen.
Bei welchem Verein damals?
Bayern und Real Madrid.
Genau.
Es war eine Tragödie aus Münchner Sicht, weil Bayern da oft verloren hat gegen Real Madrid. Ich kann mich erinnern an einen Freistoß von Roberto Carlos im Münchner Olympiastadion. Und wir hatten eine Folge dazu. Das einzige Stadion, in dem es drinnen kälter ist als draußen. Und da war es so. Oliver Kahn ist, glaube ich, eingefroren. Roberto Carlos schießt einen Freistoß, halbrechte Position, vielleicht sogar ähnlich wie diese Position, um die es heute geht. Ball hoppelt über irgendwie 13 verschiedene Stellen im Olympiastadion, die alle vereist waren. Und Kahn kann den Ball nicht fassen, so ähnlich wie 2002, nur dann halt ein Freistoß. Das ist meine Erinnerung. Das regt mich bis heute so auf. Ich weiß gar nicht, wann das war, 2002 oder so.
Keine. Wenn ich dir sage, Roberto Carlos, wäre dieser Freistoß deine erste Assoziation gewesen oder gibt es einen anderen Moment, ein anderes Bild?
Nee, also in seinem Fall wirklich, also die Freistoßqualität an sich, aber dann speziell dieser Freistoß, um ein anderes berühmtes Beispiel zu nennen, David Beckham, auch der hat gute Freistöße geschossen, auch hier ein paar Nachholspielen in einer Legendenfolge ausführlich thematisiert, aber Beckham war eben nach seiner Karriere bis heute einfach nochmal der Unternehmer, der Glamourboy, der Mann von Victoria Beckham und das ist bei Roberto Carlos irgendwie, für mich persönlich zumindest, ist es irgendwo nach dem aktiven Spieler Roberto Carlos ist für mich so das Bewusstsein so stehen geblieben und deshalb ist umso mehr der Freistoß damals im
Fokus. Aber ich habe kürzlich durch Zufall ein Foto gesehen von Roberto Carlos, wo er drauf war mit anderen Legenden von früher.
Und du würdest sagen, Essen schmeckt, oder?
Er hat sich ein bisschen verändert. Ich sag mal so, der Oberschenkel war früher schon.
Macht der vielleicht Werbung für Gemüsechips? Das kann sein. Also,
wir aber das nächste Woche vergleichen.
Gemüse auf jeden Fall.
Aber das Schöne ist ja, dass dieser Freistoß ja so eine, also wie sagt man bei Filmen, dass sie gut altern und auch der Freistoß ist ja gut gealtert oder er ist zeitlos am Ende. Es gibt immer mehr oder immer wieder mal so Memes, die man dann auch sieht in Bezug auf diese Szene und natürlich ist es auch, glaube ich, bei allen YouTube Best of Goals irgendwie immer mit drin. Weil am Ende aber auch, und das kann ich jetzt vielleicht auch schon mal vorwegnehmen, die Flugbahn des Freistoßes ist einfach so, also so surreal, wie ich finde.
Aber das Ganze ist 25 Jahre her. Ich glaube, wir haben viele Zuhörerinnen oder Zuhörer, die keine Ahnung haben, wovon wir eigentlich reden.
Ja, sehr gut.
Olli.
Es war der 3. Juni 1997. Es war ein Jahr vor der Heimweltmeisterschaft der französischen Nationalmannschaft. Das war also das Spiel beim Tournoi de France. Ich habe es gesagt, Frankreich gegen Brasilien. Die ersten 20 Minuten in diesem Spiel, oh, da war nicht viel los. Brasilien vermehrt im Angriff, klar, offensiv starke Truppe. Da vorne Ronaldo und Romario im Sturm. Dieser Ronaldo, den ich gerade angesprochen habe, der wird auch gesandwiched außerhalb des Strafraums, von Laurent Blanc und Patrick Vieira.
Ja, prima.
Wir hören schon die gute Zeit.
Kann man sich auch Schöneres vorstellen.
Zeit, genau. Schiedsrichter Kim Milton Nielsen, auch den kennen wir doch aus den 90ern. Ah, ja. Da blitzt es in den Augen von Mario. Der pfeift eben wegen dieses Sandwiches, dieses französischen, von Laurent Blanc und Patrick Vieira. Und so gibt es Freistoß für Brasilien rund 35 Meter Torentfernung. Aber ich muss euch das gar nicht sagen. Wir hören mal, was der englischsprachige Kommentator von damals zu sagen hat.
The way they look at the ball, look at the way he's got it there. He's got it in his hands, he's having a good careful look about it. It's placed absolutely perfect.
All of 30 yards, Andy.
Ah, why not? It's a 30-yard free kick with a 20-yard run-up.
Dear, dear! I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
Accuracy. Watch this. Starts way, way, way wide of the goal. That's 2-3 yards wide and just clips the inside of the post. That is quite a magnificent free kick.
An absolutely stunning shot. Barthez, well, he was as much a spectator as I was.
Ja, Barthez ist genauso Zuschauer, wie ich es bin.
Aber das ist witzig, dass du gerade eben diese 35 Meter so exakt genannt hast. Wir hatten das ja vor 2 Wochen, als wir über die Ecke von Trent Alexander-Arnold 2019 gesprochen haben und dann im Hinspiel bei Messi und seinem zauberhaften Freistoß waren. Mhm. Und auch da waren es, glaube ich, rund 25 Meter. Wenn man nur die Distanz bei Roberto Carlos sieht, habe ich eher das Gefühl, dass einmal von Köln bis Düsseldorf so. Und ich versuche irgendwie mit dem Kölsch das Altglas zu treffen.
Der Anlauf war aber von Frankfurt bis Köln.
Ich wollte es gerade sagen, weil dieser sogenannte Live-Call, ne, also dieser Einspieler hier von den Kommentatoren, da ist so viel drin. Also du hörst am Anfang, in England ist das ja normal, Mario, du weißt das besser als wir, dass es neben dem Hauptkommentatoren immer noch mindestens einen Experten dabei
mindestens,
gibt.
Manchmal
mindestens,
auch zwei.
Ne? Meistens ja ein ehemaliger Spieler, manchmal auch noch dazu ein ehemaliger Trainer. In dem Fall war es ein ehemaliger Spieler und die beiden unterhalten sich so, wie es halt so
wer
normal
war
ist.
War das Andy Gray oder wer war denn da dabei?
Ne, genau. Also
Andy hat
auf jeden Fall, Andy Gray, wenn
aber
du das
nicht.
Sagst.
Andy Gray war irgendein auch früher oft.
Wir sagen jetzt mal, es war Andy Gray. Und die beiden unterhalten sich und dann sagt der Kommentator zum Experten, ja, das macht er doch jetzt nicht, oder? Und dann sagt der andere nur so, ja, why not? Und dann machen sie sich fast über ihn lustig, denn Roberto Carlos, dieser Ball war ja rund 35 Meter entfernt vom Tor und er nimmt rund, schwer zu schätzen, auf meinem kleinen YouTube-Bildschirm hier, ich sage mal 15 Meter Anlauf. Also mit 15 Meter Anlauf hast du das Gefühl, der schießt gleich eine Kuh um, beziehungsweise der Mann hat was vor.
Ich habe, während die beiden gerade den Live-Call, während wir das gehört haben, was die beiden gesagt haben, habe ich Google bemüht und habe gedacht, jetzt muss ich mal schnell Yard und Meter umrechnen, weil sie ja gesagt haben, 30 Yard Distance, 20 Yard Anlauf. Ja, genau. 30 Yard, in dem Fall die Distanz, haben sie sich wohl vertan. 27 Meter 43 ja, nur, das waren wohl ja, weiter.
Das war 5,
und 20 Yard Anlauf, 18 Meter 28.
Ja, nee. Also ich würde jetzt mal sagen, es waren 35 Meter Torentfernung und rund 15 Meter Anlauf, sagen wir mal.
Okay, also genau in der Mitte zwischen den beiden Dingen.
Ja.
Ja.
Aber es sieht schon sehr also belustigend aus, wenn du denkst, was hat der Mann da vor?
Es ist eigentlich ein klassischer Carlos, wo man denkt, Junge, stell dich nicht so an, schieß einfach.
Ja.
Aber das, wie bei Ronaldo auch, dass der sich so breit bei dir hinstellt, das gehört halt alles zum Konzept. Auch dieser Anlauf, ob sie ihn braucht oder nicht.
Das ist eben gerade bei Roberto Carlos ein ganz spannender Punkt, weil er, wie ich finde, so der Erste war, der dieses ganze Freistoßprozedere im Vorfeld irgendwo revolutioniert hat. Also man könnte auch aus heutiger Sicht sagen, das war so sein USP, aber hat es am Ende einen physikalischen Effekt gehabt, so für die Flugbahn des Balls oder für die Kraft, die er aufbaut. Also da müsste man jetzt eigentlich wirklich einen Physiker oder eine Physikerin anrufen. Aber am Ende ist eben so, und das, glaube ich, kommt ja auch bei den Kommentatoren zum Ausdruck, ist ja das, was du dann quasi erstmal so aufbaust. Ne? Also ich nehme 15 Meter Anlauf, ich will nur an Graziano Pelle erinnern.
Ja.
Der Elfmeter, der war
Simone
ja
Simone Sasa, meinst du?
Ja, aber Pelle hat, so ja auch, aber Pelle hat auch verschossen.
Achso, okay, daran, ich kann mich nur noch an Simone Sasa erinnern. Der
ja,
so
Sasa war der,
hat.
Der tippelt.
Ja, ja.
Ja, ja.
Genau, aber Sasa hat sich richtig zum Affen gemacht, aber Pelle hat, glaube ich, auch verschossen. Oder?
Ja, also,
korrigiert mich bitte, aber.
2016 war das.
Aber das ist ja immer, also dieser Show-Effekt, der im Vorfeld kommt, muss ja dann auch zu einem großen Feuerwerk führen. Und das war bei Roberto Carlos natürlich immer schon auch irgendwo, also eine große. Also großes Versprechen, wenn er 15 Meter Anlauf nimmt.
Hans hat gerade gesagt, wir müssten jetzt hier irgendwie Physiker reinbestellen in Marios Wohnung.
Das gab's noch nie.
Ja, das gab's noch nie und
also
ich verrate euch
Wohnung.
Nicht zu viel, wenn ich sage, wir nehmen relativ spät am Abend auf und die meisten Physiker sind jetzt schon im Bett, weil sie ja morgen wieder fleißig sein müssen. Deswegen probiere ich
Schüler,
das jetzt mal.
Schülertriezen.
Ja, genau.
Ja, so ist es. So ging es mir jahrelang.
Ja, ich habe Physik nach der 10. abgewählt, muss ich zugeben.
Ich wollte, aber ich
konnte
nicht.
Ja, bei mir ging das zum Glück. Also, wir haben ja schon oft gesagt hier bei Nachospiel, dass man Tore nur sehr schwer in einem Podcast beschreiben kann. Das stimmt auch. Wir haben es aber auch noch nie mit Physik probiert, ehrlich gesagt. Und jetzt, Mario, Hans, Stifte raus, Hefte auf, los geht's. Es geht um die Kombination aus Trefferfläche, Luftdruck, Magnus-Effekt und Flugkurve.
Mhm.
Und Mario guckt ungefähr so wie der rechte Torpfosten von Fabian Barthez damals.
Immerhin war der involviert.
Genau, richtig. Also, Roberto Carlos nimmt sehr viel Anlauf, einfach schon um Wucht sicherzustellen.
Mhm.
Er trifft den Ball, ich habe vorhin gesagt, Trefferfläche ist auch eines der Stichworte. Er trifft den Ball unten.
Das ist schon mal die halbe Miete.
Das ist gut. Er trifft den Ball nicht nur, sondern er trifft den Ball unten rechts. Roberto Carlos, Linksfuß.
Mhm.
Trifft den Ball unten rechts.
Aber das ist logisch bis dahin.
Ja, ich habe es auch erst einen Satz gesagt. Aber ja, genau. Bis
nein, ich meine,
liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben Mario noch nicht verloren.
Aber er trifft ihn mit welcher Fußseite?
Genau, er trifft ihn mit dem linken Außenrist.
Das ist
er
eben
trifft ihn vorne links am Fuß. Ich weiß nicht, welcher Knochen dort ist. Sagen wir einfach mal da rund um den linken kleinen Zeh.
Der Freistoßknochen.
Der Freistoßknochen, wer kennt ihn nicht? Entscheidend übrigens jetzt die Rotation, denn, und jetzt wird es Physik 1, glaube ich, also so erste Klausur, wenn man Physik studiert hat, wenn ein Gegenstand, in dem Fall ein Ball, fliegt, dann wird er ja logischerweise, wie jeder Gegenstand, der durch die Luft wirbelt, von der Luft, die entgegenkommt, gebremst.
Mhm.
Ne? Ist ja klar, sonst würde ein Gegenstand unendlich weit und unendlich lange
so wie George
fliegen.
Clooney.
Was?
Ja, wie hieß der Film noch? Mit Sandra Bullock?
Gravity.
Ja, Gravity. Hat sie ihn losgelassen? George Clooney fliegt jetzt noch, weil keine Luft oben.
Ja, ja, die Ausfahrt muss man auch erstmal hinbekommen. Aber gut, Mario haben wir also in den Weiten des Weltalls verloren.
Ja, aber ganz arg, ja.
Ich gucke in deine Richtung.
Ja, danke.
Also, der Ball fliegt von Roberto Carlos unten rechts getroffen mit der linken äußeren Fußseite. Auf der einen Seite von diesem Ball, der ja fliegt in Richtung Fabian Barthez, auf der einen Seite fließen die Partikel, die Luftpartikel, in Richtung der Rotation. Ne? Also der Ball rotiert ja um die eigene Achse, logischerweise, weil du den Ball mit der Seite schießt.
Ganz kurz, wollen wir vielleicht die Musik von Hans Zimmer aus Interstellar im Hintergrund laufen lassen?
Ja, wenn einer von euch die GEMA-Gebühren zahlen möchte, vielleicht auch zu Hause, dann legt euch die einfach gerne nebenbei. Legt euch die einfach auf.
Das ist eher wie bei Inception, dass sich so Paris nach oben biegt.
Ich glaube, dass nach der Folge Leute einfach googeln werden.
Ja, ja,
so
ja,
wie
ja.
Nach Interstellar, wenn man den Film geschaut hat und sich denkt, ich habe da irgendwas nicht verstanden.
Aber ist doch klar, also der Ball dreht sich um seine eigene Achse. Dementsprechend die Luft, die von vorne kommt, auf der einen Seite des Balles fließt ja die Luft auf die Seite in Richtung der Rotation,
ja,
also im Uhrzeigersinn, und auf der anderen Seite des Balles entgegengesetzt.
Ihr müsstet sehen, wie Olli das gerade hier wie so ein Lehrer vormacht.
Ja, ich habe das Mikro gefühlt so zwischen den Knien hängen.
Als wäre Roberto Carlos für die Erdrotation verantwortlich.
Genau. Wisst ihr es? Also, auf der einen Seite in der entgegengesetzten Richtung. Soweit so hoffentlich klar. Auf der Seite, wo es quasi entgegengesetzt der Rotation ist, gibt es einen höheren Luftdruck. Auf der Ballseite, wo sich die Luft quasi mit der Rotation dreht, entsteht ein niedriger Druck. Das lässt den Ball in eine Richtung, also in dem Fall nach links, wieder rotieren. Das klingt total kompliziert.
In welche Richtung hat er denn erstmal geschossen?
Er hat nach rechts weggeschossen. Er schießt den Ball.
Richtung
und das
Eckfahne.
Ist, ja, das ja.
Ist Wahnsinn.
Und das ist Wahnsinn. Und das ist das Verrückte an der Seite. Er schießt in. Und das hat erstmal nichts mit Physik zu tun. Er schießt den Ball nur brutal in Richtung Eckfahne. Und dadurch, dass er den Ball aber dort, wo er ihn,
Physik zu tun,
dort, wo er ihn trifft und so wie er ihn trifft und so wie der Ball, so schnell wie der Ball rotiert und so schnell wie die Luftpartikel quasi sich um den Ball herumdrehen, deswegen entsteht da ein Unterdruck und der Ball geht Richtung Tor. Übrigens, ein ganz witziger Sidefact, Roberto Carlos hat hinterher gesagt, hinter den Toren sind ja immer Werbebanden.
Mhm.
Und da war auch eine Werbebande der französischen Zeitung La Poste. Und er hat hinterher gesagt, ich habe auf das A in La Poste gezielt. Aber der Ball ging gefühlt zwei Werbebanden zu weit nach rechts, als er ihn geschossen hat. Das war aber kein Problem.
Das heißt, es war eigentlich eine Krümmung in seinem Schuss. Also es war, also weil das, wie du es jetzt gerade erklärst, ist die physikalische Theorie.
Ja.
Aber so wie... Also Roberto Carlos in dem Moment, wenn er 15 Meter Anlauf nimmt, denkt er sich, ich knall das Ding jetzt rein. Ich versuche ihn natürlich schon.
Genau, ich Punkt versuche den Ball, denn wir dürfen ja nicht vergessen, da stand ja nicht nur Fabian Barthez auf der Linie, sondern vier Franzosen, unter anderem übrigens Didier Deschamps, der heutige französische Nationaltrainer, stand in der Mauer. Vier Franzosen, 9,15 Meter entfernt. Roberto Carlos zieht ab.
Aber das ist natürlich blöd, wenn der auf La Poste zielt und... L'Equipe trifft irgendwo, ganz weit außen.
Er zielt auf.
Dann hat er sein eigenes Denkmal zerstört, indem er eigentlich gesagt hat, er hat auf die falsche Bande geschossen.
Richtig, richtig. Denn es war ja eine Kombination aus Technik, aus Wucht, aus Timing, aus Physik, aber, und das, da wird auch Roberto Carlos nicht müde, das immer wieder zu erwähnen, auch aus Glück. Denn du kannst mit allen physikalischen Sachen um die Ecke kommen, wenn der Ball im entscheidenden Moment dann doch etwas zu weit nach links weggeht, etwas zu weit nach rechts weggeht, da kannst du dahin zielen, wie du willst, kannst du so treffen, wie du willst. Es funktioniert nicht, denn, und jetzt kommen wir, ich habe es vorhin einmal kurz erwähnt, der sogenannte
Magnus-Effekt.
Ja. Das ist das, was unser Eins hier als Effet bezeichnet.
Ja, ja.
Hans, wenn du mal mit dem Außenriss oder mit dem Innenriss irgendwie einen Ball schießen möchtest und dich dabei jetzt nicht verletzt, sondern du möchtest den Ball aufs Tor bringen und der dreht sich so rein, dann ist das der Magnus-Effekt. Den hat Isaac Newton zum ersten Mal entdeckt. Übrigens, Mario, bei welchem Sport? Beim?
Tennis.
Sehr gut.
Benannt nach Magnus Norman.
Fast, der war 1670 noch nicht auf der Welt.
Den habe ich mal kennengelernt.
Ja, eben, weiß ich doch, deswegen schaue ich dich an. Ja.
Gut, 1670 beim Tennisspielen hat er den gemeldet und das ist einfach nur der Effet. Jeder, der von uns mal mit dem Innen- oder Außenriss geschossen hat, und das hat hoffentlich jeder von uns mal, der gegen den Ball getreten hat.
Ach, das ist, Mats Hummels manchmal eigentlich?
Das wäre der Mats-Effekt, das ist was ganz anderes.
Es gibt auch den Franz-Effekt, der hat es erfunden.
Okay.
Wieder also die Grillen im Hintergrund. Also, Auf der einen Seite ist ein niedriger Druck als auf der anderen Seite. Das lässt den Ball in eine Richtung, in dem Fall nach links, rotieren, liebe Kinder. Das nennt man also den Magnus-Effekt. Und den hat Roberto Carlos am 3.6.97 perfekt genutzt. Denn zu doll, zu schwach, zu schnell, zu langsam, all das hätte ein Tor verhindert. An diesem Tag hat aber alles gepasst. Ich habe es gesagt, perfekte Mischung aus Technik, Wucht, Timing und Glück. Und ich mache das aus dem Grund so physikalisch und so wissenschaftlich. Es gab, ob ihr es glaubt oder nicht, im Jahr 2010 eine physikalische Berechnung an der École Polytechnique in Paris. Da haben vier Wissenschaftler, vier Professoren das Ganze analysiert. Es wurde festgestellt, und das fand ich am interessantesten, dass Roberto Carlos mit einer solch seltenen Kombination aus Härte und Effet den Ball getroffen hat, dass der Ball stärker abgelenkt wurde, als es jemals durch den Magnus-Effekt erklärbar war. Mhm. Also es war viel doller, als jeder Isaac Newton oder sonstige Wissenschaftler jemals erklären
konnte. Hat das
konnte.
Mit dem Druck der Luft zu tun oder auch mit der...
Und das ist das Ding, es weiß niemand.
Ah, das finde ich jetzt spannend, weil...
Ja, weil der Ball hat ja auch Luft drin.
Ja, also schon quasi klar.
Quasi ist das mit einem krass aufgepumpten Ball schwieriger als mit einem nicht so ganz aufgepumpten Ball.
Also wir können uns ja darauf verständigen, dass Roberto Carlos niemals mit dieser Flugbahn gerechnet hat. Richtig?
Naja, er hat ja schon mal auf die La Poste gezielt. Die ja, gut, war ja schon mal nicht hinterm Tor.
Im Nachgang kannst du vieles behaupten, aber ich meine, er versucht ja irgendwie an der Mauer vorbeizukommen, deshalb wählt er den Außenriss, um irgendwo eine Flugbahn zu erzeugen.
Er wollte den Ball so ins Tor schießen, hat er zumindest gesagt. Deswegen glaube ich schon, also was heißt, er hat nicht damit gerechnet. Vielleicht hat er nicht damit gerechnet, dass es klappt, weil es noch nie vorher geklappt hat.
Und es hat ja auch nie wieder danach geklappt.
Sehr schön. So. Er hat nämlich auch gesagt, Fun Fact, er hat diesen Freistoß, so einen Freistoß, hat er nie wieder in einem Spiel ausprobiert. Er hat gesagt hinterher, ich wusste, dass ich es nie wieder schaffen werde, also lieber nicht diesen Moment zerstören.
Und deshalb ist meine Theorie, am Ende ist es ein physikalisches Phänomen. Also es gibt den Ansatz und es gibt den Willen von Roberto Carlos, das P oder das A oder was auch immer zu treffen an der Bande.
Ja.
Aber dass einfach so viele physikalische Gesetze in diesem Moment zusammenkommen, du hast es gerade wirklich ganz, ganz tapfer und auch sehr verständnisvoll alles vorgetragen.
Genau wie früher im Physikunterricht. Das war tapfer, ja. Herr Lipinski, aber leider.
Ja, ja.
Und irgendwie ist eben ein Raumzeit
Dings
entstanden, deshalb Interstellar oder Interception, was auch immer.
Inception. Oder Interception gibt's auch, ja.
Ja, genau. Interception und Interception.
Ja, beides.
Das wäre Football statt Fußball. Ja.
Aber das ist am Ende einfach, und deshalb ist es auch so spannend für Nachholspiel, es ist einfach ein Moment, den wir in der Fußballgeschichte einmal und vielleicht nie wieder erleben werden. Und am Ende, ja, wir brauchen jetzt Hans Zimmer, damit es einfach noch mystischer und...
Leider sind wir nur in Mario Zimmer, aber egal.
Ja, Wohnzimmer haben wir.
Moment, das Skurrile ist ja...
Das Skurrile ist ja, Mario hat es vorhin schon mal gesagt, der Ball ist ja gegen den rechten Pfosten geflogen und dann noch reingegangen. Was glaubt ihr, was wäre passiert, wenn der Ball sich quasi vom Pfosten ins Tor, wenn er sich weiter gedreht hätte? Was wäre mit dem Ball passiert? Weißt du, was ich meine?
Also Du sagst,
du meinst, wenn da kein Tor gestanden hätte, sondern wenn er einfach weitergeflogen wäre?
Ja, ja, ja. Was glaubt ihr, was wäre weiter passiert?
Wahrscheinlich wäre er wieder in die andere Richtung zurückgeflogen irgendwann.
Richtig. Diese vier Professoren von der Polytechnique École in Paris haben herausgefunden, dass der Ball sich einmal rumgedreht hätte und vor Fabien Barthez noch 2-3 Kreise gedreht hätte, bis er quasi ziemlich genau direkt vor Barthez zum Stehen gekommen wäre.
Spooky.
Und das finde ich so skurril, weil ich dachte nämlich am Anfang, ja, dann wäre der vielleicht einfach zurückgeflogen zu ihm. Aber nein, der wurde halt, ne, der hatte sich dann immer schneller gedreht und hätte einfach vor Barthez 2-3 Kreise gedreht, zack. Und wir haben ganz am Anfang gehört vom Kommentator, dass Barthez nur Zuschauer war. Der hat sich keinen Millimeter bewegt. Mhm. Und das Lustige ist, ein Balljunge, der 7 bis 8 Meter rechts neben dem Tor stand, der hat sich weggeduckt. Roberto Carlos
schießt.
Der hat
heute Spiel La Poste aufgebaut.
Roberto Carlos schießt, der Balljunge duckt sich weg und bewegt sich damit mehr als Fabian Barthez, neben dem der Ball, ich glaube, 1,5 Meter einschlägt.
Ja, das ist schön. Das verdeutlicht doch mal diese völlig verrückte Flugbahn.
Aber wisst ihr, was das Einzige an dem Tor ist, was nicht so schön ist, wie es hätte sein können?
Jetzt bin ich gespannt.
Dass der Ball halb hoch ins Tor geht und nicht hoch.
Oh.
Ja, weil es sieht immer schöner aus, wenn der wirklich oben ins Kreuzeck fliegt.
Aber die Frage jetzt auch nochmal aus physikalischer Sicht, braucht es, sagen wir jetzt mal, die 15 Meter Anlauf oder hätte er es auch mit 3-4 Metern geschafft?
Ich glaube, da hätte der Bums gefehlt.
Das ist es nämlich. Es gibt mehrere YouTube Fußball-Freestyler, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, da gibt es so 2, 3, 4 wirklich große Seiten, die dann auch Fußballprofis bei sich irgendwie zu Gast haben. Die haben übrigens auch, glaube ich, mittlerweile mehr YouTube-Follower als eben diese Fußballer. Aber die probieren Tricks und Schüsse der Profis nachzustellen. Und es gibt ganz viele, die sich wirklich an diesem Freistoß von Roberto Carlos abarbeiten. Und unter anderem haben einige von ihnen auch Roberto Carlos zu Gast. Und wir werden natürlich alle Videos bei nachospiel.de wie immer unter der Folge verlinken in unserer Linksammlung. Und das Skurrile ist natürlich, also wirklich diese Jungs haben es echt drauf. Also die können wirklich alles imitieren. Die können die Freistoßtechnik von David Beckham irgendwie imitieren. Die machen wirklich alles nach. Zidane wird blass dagegen. Aber sie schaffen es nicht in wirklich, ich glaube, 30, 40, 50 Anläufen diesen Freistoß zu imitieren, weil entweder ist es zu doll, es ist zu schwach, es ist zu hoch, zu niedrig, zu schnell, zu langsam. Und Roberto Carlos versucht immer so, steht dann am Rand und versucht immer Tipps zu geben. Denn er sagt halt, es bringt nichts, nur Wucht. Sondern du musst halt, es muss eben genau auf den Punkt passieren. Und das ist eben der Grund, warum er es selber nie auf dem Feld imitiert hat. Er hat es auch erst einmal, wirklich 1:1, was die Position angeht, versucht nachzubauen. Und das war in einem Instagram-Video. Auf dem hat er diesen Schuss nachgestellt, im Tor damals Portugal-Legende Vitor Bahia. Mhm. Und der Ball hat wirklich die gleiche Kurve bis auf die letzten 3 Zentimeter, denn der Ball geht eben nicht Innenpfosten rein, sondern Außenpfosten raus. Und das ist eben das, was zeigt, dass das wirklich eine Laune der Natur war. Denn egal, ob du Fabian Barthez fragst, ob du die Jungs in der Mauer fragst, den Balljungen fragst, die Kommentatoren oder eben am Ende Roberto Carlos, keiner kann sich erklären, wie dieser Ball reingegangen ist.
Aber aufgrund dieses Treffers, und das hat Mario eben auch schön erzählt, dass du immer Angst hattest vor Carlos, wenn er gegen die Bayern mit Madrid gespielt hat, das hat natürlich dann so diesen wunderbaren, ich habe es immer Show-Effekt genannt, aber auch so diesen Spannungseffekt, wenn es dann irgendwann zu Freistoßentscheidungen kam und du wusstest, bei Real Madrid gab es noch ein paar andere gute Schützen, aber das könnte eine Carlos-Entfernung sein. Und dann hat er seine 15, 12, 10 Meter Anlauf genommen. Das waren zumindest, also der Effekt verpufft sehr schnell, auch bei Ronaldo, finde ich, am Ende. So
ich fand
seiner
zum Beispiel,
Karriere.
Ronaldo war immer ein Spieler, vor dem man keine Angst haben musste beim Freistoß.
Finde ich nämlich auch. Also
das ist ein bisschen übertrieben gesagt, weil er ab und an mal einen getroffen hat, aber die Quote ist echt schlecht.
Also der Show-Effekt war größer als Effekt am Ende selbst, ja.
Oft was tippt ihr Lache denn? In die Mauer.
Was tippt ihr? Roberto Carlos bei Real Madrid in der spanischen Liga.
Ja.
Mhm. Freistoßquote. Also jeder Freistoß, der, sagen wir mal, als Torschuss gedacht war, aus dem ein Tor resultieren sollte, keine Flanke also, seine Freistoßquote bei Real Madrid. Danach frage ich euch übrigens noch nach Cristiano Ronaldo, Messi und Ronaldinho. Wie viel davon...
Nein, du meinst, wie viel Prozent seiner Freistöße gingen ins Tor?
Ja.
Aha. Prozent.
Würde ich bei Carlos nicht sagen, 50?
Nein.
Sorry, 30.
7.
4,2% aller Freistöße von Roberto Carlos, die als Torschuss gedacht waren, gingen rein. Eine miserable Freistoßquote.
Auch miserabel geschätzt von mir.
Das war noch schlechter als der Freistoß.
Ja, richtig. Also das war auch nicht Pfosten rein, das 50, war eher Vollpfosten.
50% hat er gesagt, Hans. Am Anfang.
Vollpfosten.
50.
Cristiano Ronaldo 6%, als er bei Real war. Ronaldinho, als er bei Barca war, 7%.
Messi hat ein bisschen mehr, glaube ich.
Messi hat 8,5%. Da ist jetzt nur Barcelona mit reingerichtet. 8,5%. Das ist jeder,
das ist schon,
was, 11., 12.
Ja, so ungefähr, ja.
Freistoß in Tornähe ist auch drin. Übrigens auch Linksfuß, Messi. Genau wie Roberto Carlos. Roberto Carlos, übrigens angesprochen, was glaubt ihr, wenn ihr eine gute Sache macht, so wie diesen Freistoß, und ihr werdet immer wieder darauf angesprochen, nervt das irgendwann? Oder ist das eigentlich... cool, weil...
Immerhin hat er eine gute Sache also gemacht, Fall, auf die er angesprochen wird.
Also, ja, also...
Hans, ich spreche es mal dich an.
Also im Fall Carlos würde mich das auf jeden Fall nerven, weil der ist Weltmeister geworden, der hat die Champions League gewonnen, der hat auf jeden Fall als Linksverteidiger auch einfach den Berufsstand geprägt. Es gab, glaube ich, weniger auf der Position in seiner Zeit, die diese Weltklasse hatten. Und natürlich verbinde ich ihn am Ende immer mit diesem Freistoß, aber ich weiß eben auch, was sonst noch zum Spieler Roberto Carlos gehört.
Mario, was glaubst du? Fand er gut, fand er nicht gut? Genervt, nicht genervt?
Ach, der soll nicht erzählen, dass er genervt ist, weil er insgeheim sich wahnsinnig freut, dass er dieses Tor geschossen hat und 25 Jahre später die Leute noch auf ihn zukommen.
Genau. Die GQ hat ihn im Jahr 2021 gefragt, ob er genervt ist, immer wieder angesprochen zu werden auf dieses Tor. Und er hat gesagt, ich werde nie müde. Es macht sogar Spaß, immer noch. Denn ich verstehe es ja selber nicht genau. Von daher völlig normal, dass es kein anderer verstehen kann und mich immer wieder danach fragt.
Ja.
Und das ist das, was auch am Ende dieser Folge so ein bisschen, ja, so die Überschrift sein sollte. Tor und keiner weiß warum, nicht mal der Torschütze selber. Was ich aber skurril finde, Roberto Carlos sagt selber, es war nicht mein bestes Tor. Und jetzt frage ich euch, ich glaube, ihr habt beide das Tor gesehen, was er für sein bestes Tor hält.
Aber das war kein Freistoß, oder?
Nein. Es war im Trikot von Real Madrid.
Ein Volley mit links?
Ja. Weißt du, bist du im Bilde?
Ich weiß zusammenkrieg, aber ich habe es vor Augen, ich weiß nur nicht mehr gegen...
Ich habe es vor Augen, aber ich weiß nicht gegen welchen Gegner. Ich würde jetzt einfach stumpf sagen...
Gib uns mal Tipps, bevor also, wir bevor
es war,
wir
falls ihr euch erinnert, es war in flatternden lilanen Trikots... Es war das Auswärtstrikot.
Da stand TK vorn drauf.
Im Zweifel. Aha. Es war gegen Teneriffa. Und es war natürlich außerhalb des Strafraums. Und es war auf jeden Fall...
War es von halb links?
Es war von ganz, ganz, ganz,
ah,
ganz
links. Ah, das war beinahe eckballmäßig.
Sehr gut.
Ja, das war das. Ja.
Tor gegen Teneriffa, er wird lang geschickt auf der linken Seite, viel zu lang geschickt.
Ja.
Der Ball droht ins Tor auszugehen, ist quasi schon im Tor aus. Ihr müsst euch das vorstellen, zu Hause und auch hier am Tisch. Es ist zwischen Strafraum und Eckfahne, wirklich genau in der Mitte. Und da kriegt er den Ball gerade noch so, aber er stoppt ihn nicht oder versucht ihn zurückzuspielen, irgendwie an den Elfmeterpunkt oder so, sondern er haut einfach mit Vollspann quasi so im Fliegen drauf. Der Ball rutscht leicht über den Außenriss und der Ball geht natürlich ins lange Eck rein, oben in den Winkel. Alle haben vorher mit der Flanke gerechnet oder eben damit, dass er den Ball gar nicht erst rechtzeitig trifft. Er trifft ihn aber. Natürlich werde ich dieses Tor auch auf nachholspiel.de verlinken. Und da sagt er, das ist bis heute mein schönstes Tor und er wird nie drauf angesprochen.
Ich finde das aber auch, das stimmt, weil das... noch krasser war, weil es nämlich nicht so war, dass er sich einen Ball hingelegt hat und Zeit hatte zu überlegen, wo er jetzt hinschießt, auf das A von der Werbung oder sonst wo, sondern weil der Ball kurz vor der Auslinie war, der wäre wahrscheinlich einen Meter weiter, wäre er dann drüber gewesen und der Ball hat sich trotzdem so gedreht, so ähnlich wie bei dem Freistoßtor, weil er ja eigentlich zuerst der Ball mehr oder weniger auf dem Weg war Richtung, ich sag mal, vielleicht zwischen Elfmeterpunkt und Fünfmeterraum und dann aber die Kurve macht in Richtung Tor. Deswegen jetzt, ich hatte keine Ahnung, dass gegen Teneriffa, was war's? Ja, null Ahnung mehr. Aber das war das schönste Tor.
Und bei Vollspanntoren sind wir ja ganz oft dabei, dass man so sagt, ja, den muss ich jetzt so nehmen. Entweder geht er ins Tor oder auf die Tribüne, sagt man ja ganz gerne. Bei dem Ball war es wirklich so, wenn er den nicht richtig trifft, rutscht er über einen Außenriss und geht links von ihm irgendwie übers Tribünendach oder so. Aber das war wirklich das krasseste Tor.
Hätte sich wahrscheinlich auch keiner beschwert, weil es eh schon so ungefähr einer unmöglichen Position war.
Übrigens hielt Roberto Carlos auch lange den inoffiziellen Weltrekord für den härtesten Schuss im Fußball.
Ja.
Was schätzt ihr?
163.
Hätte ich jetzt auch gesagt. Also 160 so. Ja, also.
Komma 2.
Ja, also ich wäre jetzt auch in dem Bereich so eingestiegen. Also 170.
202 km/h.
Oh, das ist mehr.
Es gibt allerdings mehrere, auch da wieder Professoren, die sagen, man kann den Ball gar nicht doller als 150, 160 km/h schießen. Deswegen sagte ich auch inoffizieller Weltrekord, da streiten sich so ein bisschen die Gelehrten. Und ein anderer Brasilianer hat ihn dann aber in der Saison 2006, 2007 überboten und zwar um 10 km/h.
Ich weiß wer.
212 km/h und es ist
Ich möchte lösen. Hulki.
Adriano.
In der Bundesliga.
Ah. Sabine Lisicki war das. Im
in
Tennis.
Der Bundesliga.
Ja, ja, im Tennis-Bundesliga. Nee, Sabine Lisicki hat wirklich den Frauenweltrekord für einen Aufschlag.
Das bringt uns jetzt natürlich nicht weiter. Jetzt
Fußball.
Es ist ein Landsmann von Roberto Carlos. Es ist aber nicht Hulk.
Es war Marcelo Bordon.
Nein.
Verdammt.
Naldo.
Nein. Auch. Hat bei Hertha gespielt.
Es war nie im Leben Marcelinho.
Nein.
Okay.
Er hatte, war ein Teil eines Bruderpaars, das er.
Ach
der
so,
Bundesliga
ja, du meinst,
hat.
Ja, wie hießen sie doch? Alves. Dani, nee, nicht.
Dani und Alex Alves, ja, beide bei der Hertha gewesen.
Alter. Und so zerbröselt der Keks. Nein. Der eine hat bei Schalke gespielt auch und hat
Hab
bei Gladbach
schon
gespielt.
Ja,
ja. Und sein Bruder hat bei der Hertha gespielt.
Ja, du hast recht.
Mhm.
Jetzt muss ich nur noch auf den Namen.
Ja, richtig.
Leco mio.
Nee, der ist es nicht.
An die habe ich schon lange nicht mehr gedacht.
Sein Bruder heißt Raphael und hat unter anderem bei Gladbach gespielt.
Boah, ja.
Und er heißt?
Der hat so alt ausgesehen schon immer.
Ja, stimmt.
Ja gut, ich kürze das hier ab. Ronny.
Ronny, ja, Mann,
Ronny,
ey,
in der
Ronny
Saison
und Raphael.
2006, 2007.
Da wäre ich nie im Leben mehr drauf gekommen.
Mit Ronny. Das wäre jetzt auch so die Situation, wo du einfach sagst, 15 Sekunden vorspulen. Ne? So.
Oh, gut, ja, das
212 km/h und damit 10 km/h schneller als der inoffizielle Weltrekord.
Hey, aber ganz ehrlich,
von Roberto
wenn
Carlos.
Dich jetzt jemand fragen würde, weil ich gerade Bordon zufällig gesagt habe, glaubst du eher, der Ronny oder der Bordon hat Hertha geschossen? Was sagst
Sag
du da?
Sag ich Naldo.
Aber warum machen wir dann heute keine Folge über Ronny? Also das ist ja dann...
Ja, da müssten wir Lukas Vogelsang, unseren Hertha-Ultra, einladen. Das machen wir dann nächstes Mal.
Ja, und wie ist es mit dem Rekord von Ronny bestellt bis heute? Führt er noch, oder?
Das klären wir dann in
einem. Ja, toll. Das war der Rekord.
Wo du 15 Sekunden vorspulst.
September 2007, bis schnellster noch, Schluss noch, der Woche, oder
gut,
was
noch
war
mal,
das?
Nochmal plus 15, ja.
Ja.
Aber cool. Also ich finde, es ist einerseits mega interessant, dass man diesen physikalischen Einblick bekommt, der auch...
Ich frag dich gleich nochmal ab, ne?
Schon klar, aber...
Der Magnus war's.
Wenn du diesen Schuss siehst, ich habe das, glaube ich, letzte Woche als Teasing gesagt, das ist so eine Art, so eine physikalische Unmöglichkeit. Also
der Ball geht, genau, der Ball geht 3 Meter nach rechts und dann wieder 3 Meter nach links, knallt an den Innenpfosten und Fabian Barthez um die Ohren.
Ja. Aber dann finde ich am Ende auch immer sehr spannend, weil wir uns die Frage ja sehr oft bei Legendenfolgen stellen, ob wenn jetzt die Carlos-Folge keine Legendenfolge ist, was bleibt sonst so von seiner Karriere hängen? Und, ja, also am Ende, ich habe es eben schon gesagt, war er am Ende mehr als dieses eine Tor, aber er wird auf dieses eine Tor reduziert und es scheint ihm zu gefallen. Insofern ist das...
Soll ich am Schluss noch kurz was sagen?
Ich glaube, es gefällt ihm vor allem, weil er ja noch genügend Titel geholt hat. Er hat dieses Tor erzielt, aber er hat 3-mal die Champions League gewonnen, 4-mal die spanische Meisterschaft, ist Weltmeister geworden. Da ist es dann auch okay, wenn viele dich nur auf diese eine Bude da
reduzieren. Absolut.
Jetzt hast du mich weggegrätscht wie Hero oder Salgado gerade.
Oh.
Das ist auch okay. Aber soll ich noch was Schönes sagen für die Bayern-Fans unter uns? Das sind nicht viele, aber
also
ist egal.
Also hier am Tisch, führst du selbst
Woran
Gespräche?
Woran ihr euch auch erinnern könnt, liebe Bayern-Fans, was Roberto Carlos betrifft, ist, wenn ich mich nicht täusche, das schnellste Tor der Champions-League-Geschichte von Roy Mackay, Bayern gegen Real Madrid, Hasan Salihamidžić, greift nämlich an über die rechte Seite. Das Tor fällt nach 11 Sekunden und Roberto Carlos schläft. Deswegen fällt das Tor nach 11 Sekunden und Salihamidžić überrennt ihn. Und auch das gehört zur Wahrheit bei Roberto Carlos.
Was auch zur Wahrheit gehört, was ich jetzt gerade sehe, während ich einfach mal nonchalant über seine Wikipedia-Seite scrolle. Er hat 11 Kinder mit 7 verschiedenen Frauen. Aber habt ihr irgendetwas außer den physikalischen Regeln? Du schüttelst so den Kopf, bist du jetzt bestürzt über...
Ja.
Okay.
Auch das
11
ist ja ein,
Frauen.
Das ist ja auch ein physikalisches Phänomen.
Dass er, das ist
der Roberto-Effekt.
Das,
ja.
Nee, 11 Kinder waren es, nicht 11 Frauen. 11 Kinder von 7
Ach
verschiedenen
so, ich
Frauen.
Andersrum gedacht. Aber ist ja egal,
Kinder
so oder so ist
Frauen,
jetzt, das schenkt sich jetzt nicht so viel.
Skurril. Lerneffekt außer der Frauen und der Kinder? Mario?
Wahnsinn. Also, dass das in. Wie soll ich sagen? In Vorbereitungsturnier auf die WM 98 war. Keine Ahnung, dass es damals einen Confed Cup
mit Tournoi de France.
Das ist ja mit 3 Mannschaften.
Ja, wäre auch mein erster Lerneffekt. Der zweite ist, also wir sollten eigentlich am Anfang mal Nachholspiel auch diese historischen Ereignisse nachzustellen. Das fände ich jetzt sehr spannend hier bei Mario in der Straße. Also wer trifft die Fensterscheibe und wer dann doch nur
die Nachbarn
das,
haben
das,
schon die Rolle hin runter gemacht.
Das Auto,
ja, oh ja, oh ja, oh
das
ja.
Auto vom Handwerker. Aber ich bleibe dabei, es ist am Ende, glaube ich, ein Phänomen, was du ja heute auch schon aufgedrüsselt hast, was sich Roberto Carlos irgendwie nicht erklären kann, was auch die Physik nicht erklären kann. Und deshalb passt es voll gut in unseren Podcast. Schön, dass wir endlich mal über dieses Thema gesprochen haben.
Darf ich am Schluss noch eine Frage stellen?
Gerne.
Wer ist euer Lieblingsfreistoßschütze überhaupt?
Juninho.
Ah.
Juninho Pernambucano.
Lyon.
Für Olympique Lyon. Da wusstest du, Freistoß, ah, Elfmeter.
So ist es.
Und du, Hans?
Ich habe von ihm mal einen Freistoß vor live gesehen im Weserstadion, als Werder noch in der Champions League gespielt hat, damals gegen Olympique Lyon. Und da hat er, glaube ich, aus gefühlt 30 Metern getroffen. Und ich saß 120 Meter entfernt, irgendwie Oberrang oder ähnliches.
Und hast mit dem Zirkel nachgezogen.
Ja, das Zischen war trotzdem zu hören. Und mein Lieblingsfreistoßschütze ist am Ende, ja, nicht so einfach zu sagen. Also ich mag tatsächlich Marco Reus, weil Marco Reus sich immer, wenn er Freistöße schießt, so komplett verkrampft und irgendwie geht er dann rein. Hat ja auch kürzlich ein sehr schönes Tor geschossen, aber ich glaube so in der, sagen wir, in der Nachholspielkategorie entweder David Beckham oder Sheila Wehr als Torwart-schießender Freistoßschütze.
Sehr schön.
Mario?
Ja, ich habe auch, hab auch an Juninho gedacht am Anfang und dann habe ich mir gedacht, okay, welchen Spieler gibt es eigentlich heutzutage, der jetzt gerade noch aktiv ist, bei dem man denkt, wenn es Freistoß gibt, verflucht. Weil bei Ronaldo zum Beispiel habe ich das nie gedacht, auch als Real Messi gegen Bayern gespielt hat und so. Genau, aber nicht nur ein bisschen. Ich glaube, Messi ist wirklich Wahnsinn.
Gylfi Sigurdsson gab es immer übrigens noch.
Auch super.
Swansea
ja.
Und Tottenham.
Stimmt.
Ja. Und Hoffenheim.
Stimmt.
Wir haben über Messis Freistoßtor geschossen zum 3:0 gegen Liverpool vor ein paar Wochen. Das war wirklich eins der schönsten überhaupt, weil es weit weg war und trotzdem oben reinfliegt und Alisson, heißt schon was, Alisson kommt nicht mehr ran. Aber wen gibt's da? Ich meine, früher Sebastian Deisler war leider nicht so lange in der Bundesliga, aber der hat schießen können wie kein Zweiter. Das war unglaublich.
Scholl.
Scholl konnte es gut, ja, aber das ist halt alles so.
Naldo mit Gewalt. Sagen.
Genau, aber das ist so, das sind so ein bisschen die Lokalhelden. Also es ist nur auf Deutschland bezogen. Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand in England darüber freut, wenn Naldo einen Freistoß schießt.
Ja, am Ende sind wir wieder bei Beckham natürlich.
Genau, das schon, aber Juninho, obwohl er nur, in Anführungszeichen, die ganze Zeit bei Lyon gespielt hat,
aber das
weiß jeder, wie der
aber da sind wir auch wieder beim Show-Effekt. Also bei wem ist der Freistoß wirklich ein Markenzeichen? Und da
ja, da sind wir bei Juninho aber wieder.
Ja, aber Beckham hat
eine Show draus gemacht.
Beckham hat eine Show draus gemacht.
Das Erste, woran man denkt bei ihm.
Ronaldo macht bis heute eine Show daraus. Carlos hat eine Show draus gemacht. Also das, finde ich, ist ja auch, wenn du damit am Ende auch den Torwart oder die Mauer einschüchtern kannst, ja auch nochmal ein gutes Stilmittel.
Aber Olli, das wäre doch eine Frage für Instagram an unsere Follower. Wer ist euer Freistoßschütze Nummer 1? Und zwar nicht nur von den aktuellen, sondern vielleicht seit jeher. All-time Favorites Freistoß.
Ja.
Das würde mich echt interessieren.
Ja, genau. Ernsthaft. Ich suche mal raus, so die besten, erfolgreichsten Freistoßschützen in der Bundesliga zum Beispiel.
Ja, oder du musst auch gar keine vorgeben. Ich bin gespannt, was da noch
ja, so stimmt.
Kommt.
Haut einfach raus. Was
bin echt gespannt, ja.
Und die heutige Folge, die 164, mache ich dicht mit einem Zitat unseres Kollegen von Sky, unseres Kommentatorenkollegen, Wolf-Christoph Fuß. Vorher bedanke ich mich bei Mario und bei Hans.
Danke auch.
Und auch bei euch zu Hause. Wir hören uns kommende Woche. Und hier kommt das Zitat von Wolf Fuß, was ja, wie Arsch auf Eimer auf diese Roberto Carlos-Folge passt. Denn er sagte einmal in einem Spiel von Real Madrid, in dem Roberto Carlos mitgespielt hat, wenn die Kunst versagt, kommt Roberto Carlos und lädt durch.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.